Ja, man könnte jeden Tag einen Kommentar formulieren, warum es falsch ist, die AfD zu wählen. Aber ich glaube, mit jedem weiteren Kommentar an dieser Frage würde man auf der AfD-Seite das Gefühl verstärken, jetzt erst recht. Ja? Und wir haben ja schon diese Debatte und deswegen bin ich der Auffassung, man muss am politischen Punkt jeden stellen ja? Und sich mit Inhalten auseinandersetzen und grundsätzliches Moralisieren bringt nichts.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, der 16. November, Sonnabend, praktisch mitten im Wochenende. Da haben wir alle etwas mehr Zeit übrig. Sprich, wir können uns etwas ausführlicher mit Themen beschäftigen, die unter der Woche zu kurz kommen. Und das bedeutet auch, wir blicken samstags in der Regel über die Stadtgrenzen hinaus. Im Moment ist das größte Thema natürlich der Rest der Ampel. Und deshalb schauen wir heute auf die allerdings, ich sag mal nur phasenweise spannende Debatte im Bundestag vom Mittwoch. Und falls Sie sich, liebe Podcast-Freunde, den sogenannten Schlagabtausch gleich von vornherein erspart haben nach dem Motto, ist doch eh langweilig, wir haben die Highlights für Sie, die gab's nämlich. Zumindest habe ich mal ein paar meiner Meinung nach sehr interessante Aussagen rausgesucht. Die hören wir uns gleich gemeinsam an. Mit dabei Jörg Quoos, der Chef der Funke Zentralredaktion. Und Sie wissen, diese Redaktion ist auch eng mit dem Abendblatt verknüpft. Guten Morgen, Jörg.
Hallo, Matze.
Sag mal, wie laufen diese Tage bei euch? Also mir geht es so, ich denke ununterbrochen, oh Gott, bloß nichts verpassen. Es geht ja Schlag auf Schlag.
Die Tage sind verdammt lang, ja. Man fühlt sich fast selbst schon wie so ein Mitglied der Regierung, die ja auch immer hin und her hetzen zu Krisengesprächen und Meetings, die durch die Nacht gehen. Wir versuchen natürlich immer dran zu bleiben an diesen ganzen Ereignissen. Deswegen sind auch unsere Tage länger. Auch gestern war ich wieder bis Mitternacht mit der Regierung beschäftigt. Also diese Tage sind schon ganz besonders und da brauchen wir es gar nicht noch über Amerika reden. Da erreicht ja schon die deutsche Innenpolitik. Aber am Ende finden wir Journalistinnen und Journalisten das natürlich super spannend und wir werden noch, glaube ich, lange an diese Tage erinnern, denn dass eine Bundesregierung vor Ablauf der Amtszeit auseinanderbricht, das haben wir wirklich sehr selten erlebt und das ist schon was Außergewöhnliches.
Ja, zu Christian Lindner kommen wir auch nochmal, da würde ich dir nämlich auch gerne nochmal eine Aussage vorspielen, da bin ich sehr, sehr gespannt auf das, was du dazu sagst. Ich fange mal mit einem ganz anderen Aspekt an, der mich diese Woche tatsächlich etwas nachdenklich gemacht hat. Vielleicht ist dir das auch aufgefallen, das Meinungsforschungsinstitut INSA hatte für die Bild-Zeitung eine interessante und natürlich repräsentative Umfrage durchgeführt. Zumindest waren die Aussagen, die die Bürger bewerten sollten, interessant und am Ende auch die Ergebnisse. Einige Hörer werden jetzt vielleicht lachen und sagen, das ist doch alles Quatsch. Ich befürchte, da verschiebt sich was. Es ging um die Frage nach Vertrauen in die vier Kanzlerkandidaten. Scholz, Merz, Habeck und Weidel. Und die erste Frage war, von welchem Kandidaten würden Sie am ehesten ein Auto kaufen? Jörg, du kennst das. Das ist ja in den USA eine sehr beliebte Soft-Frage, weil das etwas über die Bindung aussagt, die die Bürger zu den Politikern aufbauen und umgekehrt. Das hat oft nichts mit der Parteipräferenz zu tun. Also das Ergebnis zum Thema, von welchem Kandidaten würden Sie ein Auto kaufen? Du wirst es wahrscheinlich schon befürchten. Alice Weidel gewinnt diese Frage mit 14% vor Habeck und Merz. Dann kommt erst Olaf Scholz, der knapp unter 10% bleibt. Diese
Glück.
Themen sind doch, das also mich macht das unruhig. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, zum Glück gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt von Alice Weidel ein Auto kaufe oder ob ich sie als Kanzlerin haben will. Also ich verstehe den Hintergrund der Frage. Es gibt ja übrigens noch eine andere Umfrage, auch von den lieben Kollegen von Bild. Die haben gefragt, mit wem würden die Deutschland liebsten ein Bierchen trinken gehen. Und da war Alice Weidel auch ganz vorne, was mich ein bisschen gewundert hat. Und was mich weniger gewundert hat, dass Olaf Scholz ziemlich einsam am Tresen sitzen wird, weil mit dem will kaum noch einer was trinken. Und interessanterweise auch Friedrich Merz war nicht so ein beliebter Zechkumpan. Diese Umfragen sind unterhaltsam. Ob sie wirklich Rückschlüsse zulassen am Ende auf das Wahlverhalten, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich hast du schon recht, es verschiebt sich was in Deutschland. Und das sehen wir auch in den ganz offiziellen Umfragen zur sogenannten Sonntagsfrage. Wir sehen, wo die AfD liegt. Die AfD hat profitiert vom Ende der Regierung. Die sind nochmal 1,5% drauf. Und das war genau das, was alle befürchtet haben, dass dieser Streit auf offener Bühne und dieses sich gegenseitig noch in den Schmutz ziehen, dass es am Ende genau denen hilft, denen es eigentlich nicht helfen sollte. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt versuchen alle natürlich bis zum 23. Februar das wieder gut zu machen.
Ja, und dieses Gefühl, was sich dahinter so verbirgt bei diesen Fragen, beziehungsweise dann auch bei den Antworten, ist, dass das halt nicht mehr dieses, da steht jemand in der Ecke, sondern es rückt in den Mainstream.
Ja, wie gesagt, du kennst die Umfragen, also Parteien, die 18-19% einsammeln,
sind nicht mehr in der Ecke,
bundesweit, die sind Mainstream. Ich meine, ja. Wir haben die FDP erlebt schon in mehreren Regierungen und immer irgendwie um die 5% rum. Ja, also das ist schon eine gewaltige politische Kraft, die sich da aufgebaut hat. Und das ist die Herausforderung für alle, zu schauen, dass sie nicht in die Regierung kommt. Weil das Regierungsprogramm der AfD ist europafeindlich und hochproblematisch in Bezug auf Russland.
Am Mittwoch war ja der Showdown im Bundestag. Ich weiß, dass viele Leute langweilt sowas. Ja, ich finde das immer ganz faszinierend, weil es ja doch viel über die Situation in unserem Land aussagt. Besonders wenn es darum geht, dass alle Spitzenleute reden. Habeck war nicht dabei, der saß in Lissabon fest. Sein Flieger hatte wohl ein technisches Problem. Das ist doch aber schon bitter für ihn, weil das ist eine Präsentationsplattform. Oder siehst du das anders?
Natürlich wäre das für ihn eine tolle Gelegenheit gewesen, jetzt seine Kanzlerkandidatur, die er am Küchentisch verkündet hat, jetzt quasi nochmal mit Schlips und Anzug im Parlament zu unterstreichen. Aber die Flugbereitschaft der Bundesregierung ist eben völlig unberechenbar. Deswegen sollte man vielleicht vor wichtigen Auftritten überhaupt nicht mehr ins Ausland reisen, sondern einfach zu Hause bleiben, ja, damit man sowas nicht verpasst. Ich finde aber, dass Annalena Baerbock das ganz gut gemacht hat. Sie ist ja kurzfristig für ihn eingesprungen und alle haben mit dem Brennglas drauf geschaut, distanziert sich jetzt irgendwie von ihm und sie hat das, wie ich finde, tough und sympathisch gemacht. Und da haben die an dem Punkt doch mehr Einigkeit nach außen zeigen können, als vielleicht in Wahrheit bei den beiden noch da ist. Also da haben die Grünen durchaus einen Punkt gemacht. Ansonsten die Debatte, ich fand sie okay, ich habe mir fast noch mehr erwartet. Die Scholz-Rede war schwach. Und man hat auch gemerkt, dass Merz sich eigentlich auf eine Hammer-Scholz-Rede vorbereitet hatte. Und deswegen war die Replik auf die Scholz-Rede, die recht schwach war, so wuchtig geraten, obwohl sie eigentlich gar nicht so hätte wuchtig geraten müssen, zu dem, was Scholz da gesagt hat. Und also es war alles so ein bisschen erwartbar. Und ich habe ja jüngere Kollegen und Kolleginnen auch in der Redaktion, die finden es dann alle schlimm, wenn so ein Söder sagt, ich finde sie uncool. Ja, ich sage dann, Leute, das ist Parlamentarismus. Diese Debatten, die müssen auch spicy sein. Da muss auch mal eine persönliche Note rein. Und der Kanzler hatte ja selbst mit der Bemerkung, er sei cooler, da den Ton gesetzt. Und deswegen fand ich auch völlig okay, dass der Söder, der ein begnadeter Populist und Redner ist, das auch aufspießt. Ja, also irgendwie es hat so ein bisschen noch hoch aufgeblitzt, mal die alte Zeit, wo sich Wehner und Strauß behagt haben, aber es ist lange nicht das Niveau gewesen. Und da ist noch Luft nach oben.
Und Wehner und Strauß, wo du es gerade erwähnst, habe ich noch nicht mit meiner Mutter drüber gesprochen. Aber auf der anderen, weil die sich auch über bestimmte Tonalitäten aufgeregt hat, die da so zur Sprache kommen, wahrscheinlich auch zu Recht. Aber das ging früher, was die sich an den Kopf geworfen haben, das wäre heute undenkbar.
Naja, darf nicht vergessen, es gab einen grünen Politiker, der den Bundestagspräsidenten als Arschloch bezeichnet hat. Also, das ist so die Benchmark, sag ich mal, der Beleidigung, ja. Und von daher sehen wir da, im Grunde genommen ist das alles Pillepalle, was da jetzt quasi an persönlicher Verunglimpfung läuft. Was allerdings, wen ich da ausnehmen muss, sind die Sprecher, Sprecherinnen der AfD, die ich finde eine unerträgliche Schärfe, eine politische Schärfe in den Bundestag getragen. Also die würde ich da ausdrücklich ausnehmen.
Ansonsten ist mir aufgefallen, ich habe da ein bisschen Strichliste geführt, diese Standards, die immer wieder von allen Rednern kommen, Herausforderungen, Fortschritt, gemeinsame Antworten, Solidarität, Verantwortung vor allem, also das war ganz weit oben, das ist dann schon so ein bisschen, dass du denkst, alter Schwede, wer schreibt diese Reden?
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung, dass die Qualität der Reden in den letzten Jahren nicht gerade zugelegt hat im Bundestag. Und das kann man beklagen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an uns, weil wir Journalisten, Journalistinnen diese Bundestagsdebatten jetzt so ein bisschen aus dem Fokus verloren haben. Ja, das sind nicht mehr die großen Highlights wie früher, sondern man versucht hinter den Kulissen die Exklusivnews rauszuholen. Aber ich sag mal, ich freue mich auch über jede pointierte Rede. Und da muss man schon sagen, da ist jetzt Friedrich Merz natürlich wieder willkommen in der Politik. Er war ja lange raus. Er ist ein richtig guter Redner. Christian Lindner ist ein guter Redner. Also es gibt einige gute Redner. Und die werden wir jetzt ja auch mutmaßlich wieder öfter hören. Vor allem Friedrich Merz.
Jörg, ich habe trotzdem 2, 3 O-Töne, hatte ich ja angekündigt, rausgesucht, die zumindest inhaltlich mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Und da fange ich mal mit dem Kanzler an.
Ich bekenne mich dazu. Ich unterstreiche, dass ich es richtig finde, unverändert, dass ich meinen Beitrag dazu geleistet habe, dass es keine Eskalation gegeben hat. Und ich sage ausdrücklich, das Land, das am meisten in Europa dafür tut, dass die Ukraine nicht alleine gelassen wird und unterstützt wird, ist aber auch ein Land, das dafür Sorge zu tragen hat, dass es diese Eskalation nicht gibt. Und deshalb wiederhole ich meine Haltung in dieser Frage. Ich bin dagegen, dass mit von uns gelieferten Waffen weit in russisches Territorium hineingeschossen werden kann. Und ich werde meine Haltung nicht ändern, was die Lieferung eines Marschflugkörpers aus Deutschland betrifft.
Er spricht das T-Wort nicht aus, ne? Taurus kommt ihm nicht über die Lippen. Ist das Absicht?
Ja. Ja, wenn man solche Dinge nicht genau ausspricht, dann lässt man sich immer mehr Handlungsspielraum. Das heißt, je vager du formulierst, desto einfacher kannst du am Ende deine eigenen Worte fressen. Ja, das ist eine alte politische Weisheit. Aber er meint diese Waffen natürlich genau. Er spricht ja von Marschflugkörpern. Der Scholz ist ja ein alter Fuchs. Und der nimmt jetzt Witterung auf nach der Mehrheit, die er braucht. Und da gibt es 2 große Themen, die er für sich identifiziert hat. Das ist einmal die Angst der Deutschen vor einem dritten Weltkrieg. Das schwingt ja mit. Und die will er nehmen. Und das ist natürlich ein Killer-Argument, um gewählt zu werden. Ja, also das ist dieser Auftritt, ich passe auf, dass es zu diesem Krieg nicht kommt. Das kann funktionieren. Und es funktioniert im Übrigen auch in den Umfragen. Also es gibt ja keine Mehrheit der Deutschen für die Lieferung solcher weitreichenden Waffen. Ja, und das andere Thema, von dem sich Scholz die Wende verspricht, ist das Thema Rente. Und deswegen hören wir jetzt in jeder Rede hören wir den Hinweis darauf, dass es mit ihm keine Rentenkürzung geben wird. Ja? Und wir reden jetzt nicht von Rentenkürzung, sondern wir reden von einer Anpassung der demografischen Formel. Ja? Also, aber er nimmt dieses Wort, wir wollen mit mir ist eine Rentenkürzung nicht zu machen. Das heißt, er sammelt die Ängste aller Rentner und derer, die jetzt demnächst Rentner oder Rentnerin werden, ein. Und das ist natürlich auch eine kritische Masse. Und da kommen vielleicht noch die Leute dazu, die jetzt sich auf höhere Mindestlöhne freuen mit der SPD. Also er hat schon ein paar Themen im Portfolio, die sind mehr sexy als die Themen von Friedrich Merz. Denn wenn Friedrich Merz sagt, ja, wir wollen diese Raketen und sie sollen möglichst bald in Russland einschlagen, hat er dafür keine Mehrheit. Das ist einfach Fakt.
Es gibt natürlich eine Person, die ist eigentlich in dem Punkt total auf der Linie von Olaf Scholz. Und ich hätte gedacht, aber da bin ich wahrscheinlich auch zu naiv, wie so ein Parlament funktioniert. Sarah Wagenknecht saß wirklich da und hat keine Miene verzogen und sie hat natürlich nicht geklatscht. Ich hätte gedacht, da würde sie mal klatschen.
Ich meine, das wünscht man sich immer, dass es Menschen gibt im Parlament, die über Parteigrenzen weg an vernünftigen Stellen klatschen. Da gibt es irgendwie so eine, weiß nicht, das geht nicht. Das kann man abschalten offensichtlich, wenn man sich in der Politik bewegt. Es wird nicht geklatscht bei den Argumenten des politischen Gegners. Das ist ausgeschlossen.
Ist eigentlich schade.
Ja, finde ich auch schade. Es gibt ganz, ganz selten mal Ausreißer, aber grundsätzlich ist es so, dass da diese Fraktionsdisziplin total herrscht und ja, ich kenne es eigentlich nicht anders. Fände es aber auch angenehm, wenn es da ein bisschen mehr durcheinander ginge.
Du hast Christian Lindner eben angesprochen und du hast gesagt, du findest schon, dass er ein ganz guter Redner ist. Was mir im Moment bei ihm auffällt, er spricht immer vom Kanzler als noch amtierenden Kanzler. Da muss ich immer ein bisschen lachen. Und er konnte sich in dieser Rede einen ganz bestimmten Hinweis nicht verkneifen.
Es berichtet übrigens der Spiegel, dass es tatsächlich schon im Sommer vertrauliche Separatgespräche von SPD und Grünen mit dem Bundeskanzler über eine Vertrauensfrage gegeben habe. Wir haben spontane Reden des Bundeskanzlers vom Teleprompter gesehen. Und gestern hat der Bundesfinanzminister in einem Interview ausgeplaudert, dass ihm sein Amt schon einen Tag vor dem Ende der Koalition angetragen wurde. Die Bürgerinnen und Bürger können nun beurteilen, wer die Verantwortung für das bestehende Vakuum trägt.
Diese Geschichte um den neuen Finanzminister, was sagen eure Infos? Hat er da einen Punkt?
Naja, es wäre ja echt absurd. Der Kanzler hat sich ja mit der Situation auseinandergesetzt. Und da gab es verschiedene Optionen. Und wenn eine Option ist, Lindner rauszuschmeißen, dann sollte man sich schon Gedanken machen, habe ich denn dann einen neuen Finanzminister? Also mir ist ja völlig klar, warum Christian Lindner das jetzt zu einem Skandalon aufbaut, dass einen Tag vorher irgendjemand mal bei Cookies gefragt hat, sag mal, rein theoretisch könntest du dir vorstellen. Ja? Also das darf jetzt uns wirklich nicht überraschen. Das ist professionell natürlich. Man könnte fast die Frage stellen, warum eigentlich erst einen Tag vorher? Ist das nicht ein bisschen kurzfristig? Ja. Das ist völlig normal. Und dass der Christian Lindner vom Noch-Kanzler spricht, ich meine, wer die Rede des Bundeskanzlers, die Schmährede des Bundeskanzlers auf Christian Lindner in der Nacht gehört hat, das war ja eine, ich habe in der deutschen Politik eine solche Schmährede auf einen politischen Partner noch nie gehört. Und das hat natürlich tiefe Wunden bei Christian Lindner hinterlassen. Und er war ja geschockt und er war ja überrumpelt von Scholz und war in der Nacht in seinem Statement ja gar nicht in der Lage, da angemessen drauf zu reagieren. Und das Einzige, was ihm eingefallen ist, na, dann nenne ich ihn halt noch Kanzler. Ja? Und das war so, das ist so seine Replik, die benutzt er jetzt mittlerweile nicht mehr. Das war so in seiner Tonalität das Schlimmste, was er jetzt sagen konnte. Aber auch das darf man nicht überwerten. Und im Übrigen hat er ja recht, es ist ja noch Kanzler. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass Olaf Scholz wieder Kanzler wird, ist ja wohl relativ gering.
Ja, Jörg, und weil du das gerade ansprichst, er hat ja am nächsten Tag nochmal was gesagt und das war ja dann ein sehr ausführliches Statement und wenn du dir das angeguckt hast, ich finde ja, dass Christian Lindner immer sehr beherrscht ist und selten mal den Ansatz dir sozusagen anbietet, dass er aus der Haut fährt oder in irgendeiner Form Emotionen zeigt. Der hatte Tränen in den Augen bei seinem Statement. Das fand ich schon in dieser Woche, also am Montag, das fand ich erstaunlich. Also der war wirklich angefasst, ob zu Recht oder so, ist eine ganz andere Frage.
Das ist so, das ist mir auch aufgefallen. Ich kenne Christian Lindner schon lange und Christian Lindner war angefasst. Vor allem in der Nacht, als er rausflog, als er quasi binnen Minuten das Ministerium, sein Staff, seine gepanzerte Kolonne, alles war weg. Das ist ja ein dramatischer Einbruch für einen Politiker. Er sitzt jetzt im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in einem bescheidenen Büro. Da ist den Eingang findet man nicht so leicht. Also das ist diese Welt, aus der er jetzt herauskatapultiert wurde. Ich meine, dieses ehemalige Reichsluftfahrtministerium von Göring, ja, mit 400 Zimmern, ja, das macht ja auch was mit einem, ja. Und das ist schon ein krasser Bruch jetzt in die aktuelle Welt, die Christian Lindner erlebt. Und das hat ihn schon, diese Überraschung hat ihn ein Stück aus der Kurve getragen und vor allem zu erkennen, dass der gewiefte Taktierer Lindner, der wirklich, obwohl er erst 45 Jahre alt ist, ein super Profi ist und wirklich alle Finessen drauf hat, dass er sich auf den letzten Metern da hat von Olaf Scholz düpieren lassen. Damit hat er nicht gerechnet und das wurmt ihn zutiefst.
Jetzt einmal Spekulation. Kommt die FDP rein in den neuen Bundestag, ja oder nein? Also ich sag's gleich, ich glaube ja.
Ja. Ich würde jetzt nicht drauf wetten wollen, aber ich glaube auch, ja. Das ist ja die Geschichte der FDP, ist ja eine Geschichte des gerade immer irgendwie so Reinkommens. Ja? Und da gab es auch mal einen Ausrutscher nach unten, aber irgendwie hat es die FDP immer geschafft und Christian Lindner ist jetzt 11 Jahre Parteivorsitzender und er hat es auch immer irgendwie geschafft. Ja? Mission FDP retten, das ist so, das steht so als große Überschrift eigentlich über seiner gesamten Amtszeit als Vorsitzender. Da ist er weiß genau, welche Stellhebel er da benutzen muss. Und ich würde Stand heute auch eher sagen, er rutscht mit 5,1% in den Bundestag.
und für die Älteren unserer Hörer, Guido Westerwelle hatte ja mal die Idee, sich als Kanzlerkandidat ausrufen zu lassen und hat sich, glaube ich, dann auch die Prozentzahl auf die Schuhsohlen drucken lassen, so als Marketing-Gag. Ich glaube, der hatte sich irgendwie, das weiß ich nicht mehr, 17 oder 18% vorgenommen und es waren dann aber 12, 14 immerhin.
Es war eine Phase, wo die FDP im Höhenflug war. Er hat sich tatsächlich die 17% gelbe Aufkleber unter seiner lederbesohlten Budapester Schuhe gepappt. Dann ist es nicht dazu gekommen, aber ich meine, auch die Grünen haben jetzt einen Kanzlerkandidaten und stehen jetzt nicht bei 17, ja. Also das ist ja so eine Kanzlerkandidatur, soll ja auch ausstrahlen, ich bin bereit, Führung zu übernehmen. Ja. Das macht ja auch was, das ist ja ein Signal eher nach innen. Ich meine, Robert Habeck glaubt natürlich keine Sekunde lang, dass er Kanzler wird, ja. Aber er brauchte dieses Signal an die eigene frustrierte Truppe, um zu zeigen, ich greife jetzt an. Ja, wir lassen uns von diesem Ampel aus nicht runterreißen, sondern vielleicht kommt jetzt erst die Stunde der Grünen und ich stehe bereit. Ja, und so in dieser depressiven Phase, so ein bisschen Machotum funktioniert vielleicht sogar bei den Grünen.
Ja, das ist interessant, dass du sagst, was eigentlich das ausstrahlen soll, dann muss es ja bei Alice Weidel das Gleiche sein.
Ja, es ist das Ausstrahlen nach innen, wobei bei Alice Weidel, glaube ich, ist schon auch die Ausstrahlung nach außen. Also die die träumen tatsächlich davon, irgendwann die Macht zu übernehmen. Es ist nur die Frage, welche Konstellation, und da hält ja diese Brandmauer, was immer so schön heißt, die hält ja. Jetzt muss man mal schauen, wie lange.
Apropos Brandmauer, kommen wir zu Friedrich Merz. Der hat einen Vorschlag gemacht in dieser Bundestagsdebatte, der auf den ersten Blick sehr konstruktiv klingt. Vielleicht, aber musst du gleich mal beurteilen, ist es aber auch ein vergiftetes Angebot.
Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Diese Verabredung möchte ich Ihnen ausdrücklich vorschlagen, meine Damen und Herren.
Also mit denen meinte er die AfD, er zeigte dann auch in Richtung der AfD-Abgeordneten. Ja. Wie bewertest du den Vorschlag? Also zuerst klingt der doch mal ganz gut.
Ich finde den ehrlich gesagt vernünftig. Das ist die Dinge, die man jetzt noch gemeinsam machen kann, zu machen. Ja, es gibt ja auch einen gewissen Verzug. Ich meine, hier kalte Progressionen und solche Dinge, das sollte man möglichst schnell aus der Welt schaffen. Und jetzt die AfD möglichst wenig aufzuwerten in diesem Chaos, finde ich eigentlich staatspolitisch eigentlich einen klugen Gedanken. Und das Gift im Angebot, das ist, glaube ich, homöopathische Dosis, kann man mitnehmen.
Sag mal, an der Stelle nur mal theoretisch, ich habe jetzt nicht genau die Mehrheitsverhältnisse im Kopf, aber was machen wir eigentlich, bevor Chaos ausbricht, ne, was machen wir eigentlich, wenn AfD und BSW bei der Vertrauensfrage für Olaf Scholz stimmen?
Ja, das ist die große Frage. Da habe ich jetzt im Augenblick auch noch keine Antwort drauf.
Ja, ja. Aber wenn man richtig was anrichten will, müsste man es ja so machen.
Ja. Aber es wäre halt maximal unglaubwürdig.
Auch. Ja, sicher. Aber das würde uns ja, das würde ja alles durcheinander bringen. Also, und das ist ja immer, wenn ich mir die Verhältnisse in den neuen Bundesländern angucke, was dort teilweise in den Parlamenten abgeht, auch mit der AfD, wo man sagt, Leute, das ist einfach nur krank, was da so inszeniert wird, finde ich. Ich hatte diese Frage, fiel mir eigentlich nur ein, und ich dachte, ich habe darauf überhaupt gar keine Antwort, ist wahrscheinlich auch völliger Quatsch, aber das wäre ja wirklich eine Bombe.
Ja, also Friedrich Merz hat, glaube ich, gesagt, der AfD ist alles zuzutrauen. Das haben auch andere schon gesagt. Das macht umso wichtiger, dass jetzt der Rest vernünftig agiert, ja, und vor allem nicht eine Stimmung im Land schafft, die der AfD jetzt noch weitere Wähler zutreibt. Ja, und da war ich echt in tiefer Sorge die ersten 24 Stunden nach dem Ende der Ampel. Ich hatte, wenn das jetzt so weitergeht, dann erleben wir hier ein Riesenwunder. Und mein Eindruck ist im Augenblick, dass alle diese Gefahr erkannt haben und die Kurve jetzt genommen haben.
Ich möchte noch einen Vorgang ansprechen, den ich total positiv und bemerkenswert finde. Das passt so ein bisschen in diese Stimmung, die du eben beschrieben hast. Vielleicht falle ich da aber auch nur auf irgendeine Geschichte rein. Es geht um einen mir bis dato völlig unbekannten SPD-Abgeordneten namens Bengt Bergt. Der hatte ein mit KI produziertes und klar als Satire gekennzeichnetes Video auf Instagram geteilt. Soweit so gut. In diesem Video werden Merz, wie das halt so ist mit KI, Aussagen in den Mund gelegt, die dieser nie getätigt hat. Also in Richtung Merz würde die Demokratie verachten etc. Eingeblendet mit dem Hinweis, Achtung, künstliche Inkompetenz. Eigentlich irgendwie auch ein bisschen ganz lustig. Ob gut oder schlecht, Jörg, das ist gar nicht die Frage. Das Netz ist doch eh voll mit diesem Quatsch erstmal. Das müssen wir doch mal festhalten, oder?
Ja, ich glaube, dein Humorlevel liegt ein bisschen höher als das von Friedrich Merz.
Der war sehr dünnhäutig dabei.
Ja, natürlich. Aber auch da musst du bedenken, da macht er einen Punkt. Ja, in dem Augenblick, wo er diese Satire so überspitzt darstellt als so ein KI-Fake, hat er natürlich die Sympathie auf seiner Seite und das geht ja gar nicht. Und Mützenich hat ja jetzt auch öffentlich
gesprochen,
dass der Abgeordnete sich entschuldigen soll. Also den Punkt hat er gemacht, aber am Ende ist ja völlig richtig, Satire darf eigentlich alles. Und wenn Journalisten und Medien sich mit KI demnächst oder an der KI bedienen, tun sie ja auch schon, dann wird es die Satire auch tun. Ja, also wir werden diese Welt werden wir erleben und da muss man vielleicht dann doch ein bisschen dickere Haut kriegen.
Ja, Jörg, du sprichst es an. Friedrich Merz hat sich ja in seiner Bundestagsrede darüber beschwert. Und zwar hat er dann nach dem Motto das gesagt, wenn das ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf der SPD ist, dann gute Nacht. Das ist gleich wieder so das große Besteck, finde ich, wegen eines schlechten Gags. Ja. Meine Güte.
Ja, aber so, das sind die Gesetze des Wahlkampfs.
Wahrscheinlich.
Die kleinste Schwäche des Gegners maximal ausschlachten. So funktioniert Wahlkampf.
Ja. Aber dann umso besser, du hast es schon angekündigt, die Antwort von Rolf Mützenich.
Und Herr Kollege Merz, wenn es stimmt, Sie wissen, ich bin nicht auf diesen Plattformen, auf diesen Wegen unterwegs, die Sie gerade kritisiert haben, dass sich Kolleginnen und Kollegen oder ein Kollege meiner Fraktion dieser fragwürdigen Technik des KI bedient hat, dann werde ich dafür sorgen, dass dieser oder diese Abgeordnete sich bei Ihnen entschuldigen, Herr Kollege Merz.
Also ich sag Hut ab und die Entschuldigung gab es auch schon. Also ich finde das von Rolf Mützenich toll reagiert.
Schlauer Rolf Mützenich, der ohnehin einen sehr angenehmen, verbindlichen Ton immer pflegt in jede Richtung, der hat es einfach cool abgeräumt. Ja, und das Thema ist damit gegessen. Ja, also aber den Punkt in der Debatte hat natürlich Friedrich Merz gemacht. Und deswegen, alle, die so einen schnellen Finger haben auf Social Media, sollten jetzt gerade in Wahlkampfzeiten überlegen, was löst es am Ende aus. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass solche Posts dann die Strategie von Parteien stören oder auch ins Wanken bringen. Und das ist ja ohnehin auch die große Gefahr bei Friedrich Merz. Ne? Es ist, läuft alles im Augenblick in seinem Sinne, aber jeder wartet darauf, dass irgendjemand einen großen Unsinn macht. Ob das jetzt Friedrich Merz ist, der sich in einer Talkshow im Kopf und Kragen redet oder irgendjemand in seiner Partei irgendwas postet. Das ist jetzt die nächsten 100 Tage. Ab heute sind es ja 100 Tage. Musst du jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Ja, und ich glaube, diese eingeforderte Entschuldigung, also diese Messlatte hat Rolf Mützenich jetzt sehr hochgelegt. Jetzt kommt ja jeder und sagt, ich will eine Entschuldigung haben. Das ist, du hast es eben gesagt, das ist Wahlkampf, Baby.
Ja, genau. Aber vielleicht erleben wir jetzt eine neue Entschuldigungskultur, das wäre ja auch interessant.
Ja, na, du weißt ja, das nutzt sich ja dann leider auch irgendwann ab. Zum Schluss, Jörg, noch eine Frage beziehungsweise eine These. Auch hier hätte ich gerne die Rückkopplung zu dir. Nach den Erfahrungen in der US-Wahl, von mir kommt jetzt mal eine Aufforderung an alle Parteien, bitte verzichtet im Wahlkampf auf die Einbindung von Promis. Das fand ich im amerikanischen Wahlkampf, ich glaube, es hat selten etwas einer Partei oder einer Kandidatin wie Kamala Harris so geschadet, wie diese Flut an Hollywood und Popstars, die immer irgendwie gesagt haben, bitte wählt doch Kamala Harris, die alle in einer Blase leben, wo die alleinerziehende Mutter in Chicago sagt, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, Jennifer Lopez, ja, du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie teuer der Burger für deine Kinder ist. Und wenn ich mir das für Deutschland wieder vorstelle, ich glaube, dass es mittlerweile schadet.
Ja, da würde ich aber auch die Macht der Prominenten jetzt nicht überschätzen wollen. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Helene Fischer sich jetzt outet als Friedrich Merz-Fan, ich weiß nicht, ob ihm das noch weitere Prozente bringt oder keine Ahnung. Also ich habe das in Deutschland nie so erlebt, dass Prominente, die sich in die Politik einmischen, hier irgendwie etwas verändern können an den politischen Verhältnissen. Da müsstest du jetzt wirklich einen großen Namen sagen, wo ich sage, okay, wenn der sich jetzt noch einmischt, dann könnte das Wahlergebnis noch entscheidend verändern. Ich glaube nicht, dass die Einbettung von Prominenten den Parteien dramatisch helfen wird.
Ich spitze es ein bisschen zu, weil es oft dann dieser Kampf gut gegen böse ist und mit böse ist ja vermeintlich dann immer alles, was rechts ist oder Rechtsextremismus. Und ich glaube, dass genau das, also ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn Herbert Grönemeyer, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, Herbert Grönemeyer sich hinstellen würde und sagt, bitte denkt dran, wählt nicht rechts oder rechtsextrem, dass genau das bei den Menschen, die dafür anfällig sein könnten, genau das Gegenteil auslöst.
Ja, das funktioniert nur in seiner eigenen Blase, seine eigenen Anhänger werden das super finden und er wird im anderen Lager keinen einzigen überzeugen. Ja, das ist auch das, was ich in der Redaktion gelegentlich mit Kolleginnen und Kollegen bespreche. Ja, man könnte jeden Tag einen Kommentar formulieren, warum es falsch ist, die AfD zu wählen. Aber ich glaube, mit jedem weiteren Kommentar an dieser Frage würde man auf der AfD-Seite das Gefühl verstärken, jetzt erst recht. Ja? Und wir haben ja schon diese Debatte und deswegen bin ich der Auffassung, man muss am politischen Punkt jeden stellen ja? Und sich mit Inhalten auseinandersetzen und grundsätzliches Moralisieren bringt nichts.
Das heißt also, nur noch mal nachgefragt jetzt, weil du es mit deiner Redaktion ansprichst, das bedeutet aber auch, es ist leider vielleicht, ich sag's ausdrücklich, trotzdem richtig, AfD-Personal in Talkshows und in Zeitungen zum Interview zu bitten.
Es ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird und wir haben die auch diskutiert. Und ja, wenn wir jetzt eine Reihe mit den Spitzenkandidaten auflegen, mit den politischen, werden wir uns natürlich auch um einen Termin bemühen mit der AfD-Spitze. Mhm. Aber nicht, weil wir diese Politik so toll finden, sondern es ist eine demokratisch gewählte Kraft im Parlament. Und selektiv jetzt zu sagen, die lassen wir raus, widerspricht, finde ich, allen journalistischen Grundsätzen. Und würde das Misstrauen in uns Medien nochmal dramatisch erhöhen.
Jörg, traust du dich jetzt zum Schluss noch eine Vorhersage zu treffen, als sozusagen als Gruß zum Wochenende von dir? Kriegen wir eine große Koalition? Also CDU, also, SPD, wobei SPD, weiß ich gar nicht, vom Ergebnis ja noch groß genannt werden kann, aber ja, bekommen wir das?
Die ja, Wahrscheinlichkeit? Also das ist die wahrscheinlichste Option. Wenn ich jetzt meinen bescheidenen Weinkeller verwetten müsste, würde ich auch sagen, wir kriegen Friedrich Merz gemeinsam mit der SPD. Wobei man die Frage stellen muss, reicht das denn überhaupt noch? Ja, also
stimmt.
Wir müssen mal gucken, wo die SPD am Ende rauskommt. Aber das wäre sicher ein Bündnis, das am wahrscheinlichsten ist. Und so ganz schlecht, muss man sagen, ist ja auch Deutschland mit Schwarz-Rot nicht gefahren.
Und ich sag dir, nach 2 Jahren nölen alle wieder rum und sagen nur Stillstand. Wir sind immer unzufrieden, wir Bürger.
Ja, wir müssen doch immer was zu arbeiten haben.
Das stimmt, wir Journalisten sowieso. Jörg, ich sag danke für deine Zeit, danke für deine Bewertung und Einschätzung. Ich hoffe dir ein schönes Wochenende und den Hörern natürlich auch. Viele Grüße nach Berlin zu dir.
Beste Grüße nach Hamburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.